Guten Morgen. So langsam habe ich es dann auch. Zum Anfang heute möchte ich euch gleich eine Frage stellen. Wer kennt die zweite Frage, die in der Bibel steht? Ah, noch was. Bitte alle Bibeln zu, alle Handys aus. Heute mal nicht. Holt euch bitte eine Bibel, sondern weg damit. Also, die zweite Frage in der Bibel. Wer kennt die? Hua! Exakt. Wow, habe ich nicht mit gerechnet. Ich wollte euch nämlich erst ein bisschen helfen mit, was ist denn die erste Frage? Genau, hat das Gott wirklich gesagt? Und die zweite Frage eben, wo bist du? Und darum soll es heute ein bisschen gehen, um diese Frage, wo bist du? Das hatten wir. Also das war die erste, die wollten wir nicht, sondern die zweite. Und sie hörten die Stimme Gottes, steht in 1. Mose 3. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Und er sagte, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Adam und Eva werden gefragt von Gott, wo bist du? Und Adam und Eva haben sich versteckt. Die Frage, die Gott hier stellt, ist zweifelsfrei ernst gemeint. Und doch hat sie etwas fast lächerlich Komisches, wenn man überlegt, wer da fragt. Stell dir ein Kleinkind vor, spielt Versteckstie mit Mama oder Papa. Und jetzt kann es sein, dass die Mama sich so versteckt oder dann auffordert, bitte das kleine Kind, versteck dich. Und die Mama spielt mit, weiß ganz genau, wo es jetzt hingegangen ist, das Kind, und fragt ganz scheinheilig, wo bist du? Obwohl sie genau weiß, wo das Kind ist. Aber jetzt könnte spielerisch und aber auch vielleicht ernsthaft die Lage entstehen, dass die Mama plötzlich wirklich nicht mehr weiß, wo das Kind ist und dann fragt, wo bist du? Aber die Vorstellung, dass Gott nicht weiß, wo Adam steckt und deshalb nachfragen muss, wo bist du, ist einfach absurd. In Jeremia, da steht, meinst du, dass sich jemand so gut verstecken kann, dass ich ihn nicht sehe, sagt der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, sagt der Herr? Und im Psalm 139 lesen wir, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mir im Scheol, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Also, Gott wusste genau, wo Adam ist, wusste genau, wo Eva ist. Und er brauchte keine Information über den Aufenthaltsort. Aber er fragt. Warum fragt er? Und ich will das so ein bisschen aus dieser Geschichte von Adam und Eva lösen und will heute auch mich fragen lassen. Andi, wo bist du? Und wünsche mir, dass sich vielleicht jeder von euch da einträgt und seinen Namen einträgt und sich fragen lässt, wo bist du? Bist du auch versteckt, wie Adam und Eva? Wenn Gott hier so fragt, warum macht er das? Will er sich lustig machen über Adam, weil er es versucht, sich zu verstecken, aber es nicht hinkriegt? Will er Adam bloßstellen und ihn auflaufen lassen? Warum könnte Gott dich fragen, wo bist du? Vielleicht fragt Gott nach dir, weil du ihn noch gar nicht kennst, weil er dich einfach sucht und mit dir Kontakt haben will. Vielleicht fragt er aber auch, weil er sieht, dass du dich versteckst, weil du wieder in die Falle getappt bist und wieder Dinge tust, die ihm nicht gefallen, wieder auf irgendwelchen Seiten unterwegs, wo du genau weißt, das hält dich einfach von wichtigen Dingen ab, weil du wieder Filme schaust, wo Inhalte sind, die einfach nicht gut sind für dich, weil du Gedanken hast, weil du Bilder ansiehst, weil du dich mit Dingen beschäftigst, die Gott einfach nicht mag. Vielleicht fragt er dich aber auch, weil er einen konkreten Auftrag für dich hat. Vielleicht eine richtige Mission, richtige Lebensaufgabe, eine richtige Challenge. Vielleicht fürs ganze Leben, vielleicht aber auch nur für einen Tag, für heute. Vielleicht fragt er aber auch, weil er einfach nur sich sehnt nach dir, deine Aufmerksamkeit haben will. Und weil du durch Wohlstand und Bequemlichkeit oder durch Stress, durch den Alltagswusel oder andere Ablenkung, die vielleicht an sich überhaupt nicht schlecht sind, aber dann doch Gott aus den Augen verlierst. Wie auch immer, was wäre denn eine wünschenswerte Antwort auf die Frage von Gott? Wo bist du? Gott fragt. Ja, irgendwo verständlich, doch einfach, ich bin hier. Und wenn man jetzt diese Stelle aus 1. Mose ein bisschen aus der Geschichte rausnimmt von Adam und Eva, den Zoom ein bisschen zurücknimmt und das ein bisschen weiter spannt von der Geschichte her, dann kann man genau diese Frage und diese Antwort in der Bibel wiederfinden, indem dort Gott fragt, wo bist du? Und Gottes Sohn sagt, hier bin ich, sende mich. Und weil die ganze Bibel vollgestopft ist mit Informationen und mit vielen, vielen Details, die auf Jesus Christus hinweisen, und man von Anfang bis Ende überall immer wieder Hinweise findet, so habe ich mich erdreistet, das auch so darauf zu beziehen. In 1. Mose 3 fragt Gott schon, wo bist du, Mensch, also Adam? Aber letztlich sieht man da auch schon die Frage, wo bist du, wirklicher Adam? Und deswegen die Antwort aus Jesaja 6, Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sagte, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Das sagt in dem Fall Jesaja, ja, der Prophet. Aber es ist prophetisch ein deutlicher Hinweis, dass das die Aussage des Herrn Jesus ist, der dort prophetisch spricht. Und dass von Anfang bis Ende in der Bibel alles voll ist mit Jesus Christus, das ist ein spannendes Thema, wo man ja auch mal ein bisschen beim Bibellesen vielleicht graben kann und schauen kann, wo man überall Hinweise findet auf diesen Hier bin ich. Und über diesen Jesus Christus steht in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, dem Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Mächte, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und die bekannte Stelle aus Johannes 1 passt da einfach genau hin. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dieses gemacht und ohne es ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also, hier bin ich, ist dieser Jesus Christus, der sich überall in der Bibel nicht nur direkt, sondern auch ein bisschen versteckt finden lässt. Und der Bezug zu Gott mit diesem Ausspruch, hier bin ich, habe ich nochmal aus Jesaja zitiert. Da steht in Jesaja 52, Vers 6, darum soll mein Volk meinen Namen kennen zu der Zeit, denn ich bin es, der sagt, hier bin ich. Oder Kapitel 58, Vers 9, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und Kapitel 65, Vers 1, ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragen. Ich werde gefunden von denen, die nicht suchten. Und zu den Nationen, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Und am deutlichsten wird das Ganze noch in 2. Mose 3, wo Gott dem Mose begegnet und er dann auf die Frage, wie ist dein Name, weil Mose wissen will, wer ist das und wie soll ich dem Volk was sagen, da sagt Gott zu ihm, ich bin, der ich bin. Du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig. Also die Frage heute, wo bist du, an dich gestellt und von Gott gestellt, die Frage an den Menschen, der Herr Jesus ist das Vorbild, der Herr Jesus ist der, der gesagt hat, hier bin ich, sende mich. Und so ist es unser Auftrag, dem Herrn Jesus ähnlich zu werden, also auch auf die Frage von Gott uns senden zu lassen. Und jetzt wollte ich anhand von ein paar Beispielen, wo Gott redet und Menschen auch gesagt haben, hier bin ich, da noch ein paar Gedanken dazu äußern. Es gibt ein paar Stellen in der Bibel, ein paar Personen, ihr seht sie da, wer alles so geantwortet hat. Hier bin ich. Das war Abraham, Jakob, Josef, Mose, Samuel und Hananias. Und anhand von diesen Beispielen möchte ich gern ja auch deutlich machen, wie wir es vielleicht schaffen können oder in welcher Form wir auf diese Frage Gottes, wo bist du, mit dem hier bin ich, antworten können. Das sind Vorbilder, aber die haben auch nicht alles immer richtig gemacht. Aber ein besonderes Beispiel ist in 1. Mose 22, dass die Geschichte von dem Abraham, wie er von Gott versucht wird, geprüft wird, sein Glaube geprüft wird. Und da möchte ich nur herausstellen, wie es hier schon steht, Abraham hat gehorcht, hat Gott Gehorsam geleistet und hat geglaubt und hatte den Blick fest auf Gott gerichtet. Aber in dieser Geschichte sieht man auch, dass er trotzdem dabei nicht den Blick für seinen Nächsten verloren hat. Ich will ganz kurz diese einzelnen Punkte noch, auf die es mir angeht, nennen. Beim Jakob, der war bereit, ich zeige euch aber gleich noch die Bibelstellen dazu, dass ihr es besser nachvollziehen könnt. Der Jakob, der war bereit, hat auch gesagt, hier bin ich, aber der hat dann den Laban getäuscht und hat mit menschlichen Mitteln versucht, das umzusetzen, was es heißt, bereit zu sein. Beim Josef, der war bereit und wusste, dass er Ärger kriegen wird, wusste, dass seine Brüder ihn hassen wie die Pest. Und trotzdem ist er dorthin gegangen zu ihnen. Und beim Samuel, der hatte gar keine Ahnung, der kannte sich einfach nicht aus. Und der war richtig naiv, ein kleines Kind, und war trotzdem bereit. Und der Hananias, der hat auch gesagt, hier bin ich, aber der hatte echt Zweifel, der hatte ganz schön Bammel. Jetzt will ich das kurz mit den Bibelstellen belegen und euch da noch mit reinnehmen. In 1. Mose 22, da hat Gott dem Abraham gesagt, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sagte, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm zwei Knechte und seinen Sohn Isaak mit sich, spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Junge wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und die beiden gingen miteinander. Da sagte Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater! Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, sieh, hier ist Feuer und Holz, und wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. Was mir hier so besonders auffällt in dieser Geschichte oder was mich sehr berührt hat von dem Abraham, der bereit war und gesagt hat, Gott, hier bin ich mach das. Der hat geglaubt, dass Gott einen Weg hat. Wie wir gelesen haben, hat er ja seinen Knechten auch gesagt, wartet hier und der Sohn und ich, wir gehen, aber wir kommen wieder. Er hat geglaubt, dass irgendwie Gott da eine Lösung hat. Aber was mich eben so besonders auch bewegt, ist, dass der Abraham, der hat seinen Blick auch festgemacht, der hat diesen Auftrag ausführen wollen, seinen Sohn opfern. Und stellt euch das vor, was das für den für ein Kampf war. Und wenn man dann manchmal so ringt und vielleicht denkt, boah, das schaffe ich eigentlich gar nicht, aber ich mache es doch, dann kann es passieren, dass man in so einen Tunnel verfällt, dass man einfach sich nicht mehr ablenken lassen will und ja nicht irgendwie, sonst vielleicht sage ich doch noch nein. Und dass man dann in so eine Spur kommt und plötzlich nichts anderes mehr wahrnimmt. Und das finde ich so besonders hier. Der Abraham, der hat den Auftrag, seinen Sohn zu opfern. Und jetzt gehen die, wie es ja extra zweimal wiederholt wird, da und sie gingen beide miteinander. Das heißt, da ist nicht einer gegangen und der andere irgendwo anders oder hinten dran, sondern die waren gemeinsam unterwegs. Die hatten Gemeinschaft, das war ein super Verhältnis. Und trotzdem dieser klare Blick, diesen Auftrag, den Sohn zu opfern. Und dann kommt diese Frage von dem Isaak oder er spricht seinen Vater einfach an und der Vater sagt, hier bin ich, mein Sohn. Ich finde es sehr besonders, dass ein Mensch, der wirklich einen Auftrag hat und der eine klare Richtung geht, der vielleicht sich wirklich auch sehr schwer getan hat, das so umzusetzen, aber trotzdem diesen Blick noch hat, für seinen Nebenmann, für seinen Sohn. Eine Anwendung für uns oder für dich und mich, wenn du einen Auftrag hast, wenn du eine Aufgabe hast, wenn irgendwas dich beschäftigt, was auch wichtig ist, was Gott dir vielleicht auch sagt, da wirklich nicht drin zu versinken und zu denken, oh, das ist mein Job hier und das alles andere ist egal, sondern den Blick für den anderen nicht zu verlieren. Für deine Frau, für deine Kinder, für deinen Mann, für deinen Nachbarn, für deinen Nebenmann, wen auch immer Gott dir an die Seite stellt, das ist eine Besonderheit hier in dieser Geschichte, die mir auffällt und natürlich auch da ein super Bild wieder ist für Gott, den Vater und seinen Sohn, wie die Gemeinschaft miteinander hatten und dementsprechend auch ein unheimliches Bild von Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn hier in dieser Geschichte. Bei dem Jakob, das lesen wir in 1. Mose 31, wie er auch bereit war. Da steht, und der Engel Gottes sagte zu mir im Traum: Jakob, und ich antwortete: Hier bin ich. Und dann später sagt er: Nun mach dich auf, ziehe aus dem Land und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Da machte sich Jakob auf, lud seine Kinder und Frauen auf Kamele und führte all sein Vieh und all seine Habe, um nach Kanaan zu seinem Vater Isaak zu kommen. Und Jakob täuschte den Aramäer Laban, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Der war auch bereit, der Jakob, aber der hat es auf seine Art gemacht. Der hat dann gedacht: Naja, der Laban lässt mich bestimmt nicht gehen. Aber Gott will ja, dass ich gehe. Und Gott wird es schon verstehen, dass ich da so ein bisschen tricksen muss. Weil das ist ja für einen guten Zweck. Das ist ja der Auftrag. Aber das ist so ein bisschen auch eine Warnung für dich und mich. Wenn Gott irgendwas sagt oder dir einen Auftrag gibt oder du irgendwo wirklich jetzt nicht den Auftrag siehst, aber doch eine Richtung, in die du gehen sollst, und dann merkst: Naja, aber eigentlich komme ich da nur hin, wenn ich so ein bisschen tricks. Und das will Gott eigentlich nicht. Nicht nur eigentlich. Aber Jakob hat es gemacht und Gott hat ihn trotzdem gesegnet, hat ihn nicht fallen gelassen. Aber trotzdem ist das auch eine Warnung für dich und mich. Bleib ehrlich, mach es ohne Täuschung. Wenn du einen Auftrag von Gott hast, dann wird Gott dir helfen. Dann musst du nicht tricksen und nicht täuschen, sondern Gott vertrauen. Bei dem Josef, da war es, die Situation kennt ihr alle, dieser Träumer, wie seine Brüder ihn genannt haben, dieser Spinner, der hatte einfach wirklich echt ein Problem mit seinen Brüdern, weil die es nicht verstanden haben. Und er war vielleicht auch nicht so ganz geschickt, das auszudrücken oder zu zeigen, was Gott ihm schon gesagt hat. Aber seine Brüder, die haben wirklich mitbekommen, wie der Vater ihn bevorzugt, und sie haben ihn einfach nur gehasst. Sie konnten kein freundliches Wort zu ihm sagen, steht da in 1. Mose 37. Und sie hassten ihn sogar noch mehr, weil er dann von irgendwelchen Träumen erzählt und irgendwelches Reden daher schwafelt. Das war wirklich fürchterlich für sie. Und seine Brüder beneideten ihn, weil er so vom Vater bevorzugt wurde. Und trotzdem kriegt dieser Schnöselsohn dann den Auftrag von seinem Vater. Als nun seine Brüder hingingen, um in Sichem das Kleinvieh ihres Vaters zu weiden, steht in 1. Mose 37, sagte Israel zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem, komm, ich will dich zu ihnen senden. Und was sagt er? Hier bin ich. Ja, da will ich gar nicht viel dazu sagen. Der Josef, der wusste ganz genau, wenn er jetzt zu seinen Brüdern geht und dann der Papa nicht in der Nähe ist, der auf ihn aufpasst oder ihn noch verteidigt, dann ist er diesem Hass einfach ausgesetzt. Und ob er sich vielleicht ausgemalt hat, was die schon mit ihm veranstalten werden oder was dann passieren wird, weiß ich nicht, steht nirgendwo. Wir lesen nur hier: Der Vater sagt, hüten nicht deine Brüder da, da musst du ein Stück weit gehen und dann bist du da ganz auf dich gestellt und deine Brüder werden dich natürlich freundlich empfangen und sich riesig freuen. Nein, sie haben ihn gehasst und trotzdem sieht er den Auftrag und sagt: Hier bin ich gehe. Ein sehr großes Vorbild, eben Dinge in Angriff zu nehmen, obwohl man vielleicht weiß, dass es unbequem wird, vielleicht weiß, dass es echt Schmerzen bereiten wird oder man richtig Ärger bekommt. Das nächste Beispiel, Samuel. In 1. Samuel 3 steht diese bekannte Geschichte von dem Samuel, wie er als junger Mensch in den Tempel kommt. Und ihr kennt alle diese Geschichte, wie der Herr ihn rief. Und der Herr rief Samuel, 1. Samuel 3, und er antwortete: Sieh, hier bin ich. Und er lief schnell zu Eli und sagte: Sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ihr kennt das alles, ich muss das nicht wiederholen. Aber dreimal passiert das so. Und ja, das finde ich ein tolles Beispiel für dieses kindliche, unverletzte oder im positiven Sinne naive Gottvertrauen. Wenn Gott etwas sagt, wenn Gott etwas von dir will, einfach zu sagen: Hier bin ich. Kein Problem, egal was ist, weil du bist es ja, der mich fragt. Und der Samuel wusste nicht mal, wer da redet. Der hatte wirklich noch keine Ahnung. Und Eli hat es ihm dann erklärt. Und dann, ja, ist so viel Segen daraus gekommen. Und das wollte ich auch nur noch ergänzend vorlesen. In diesem Kapitel 3 aus 1. Samuel 3 steht in Vers 19: Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Also das ist ein Riesensegen gewesen. Der Samuel, der hat unheimlich viel, eben wirklich viele Worte gemacht, viel gesagt. Und dieses Bild, kein Wort ist auf die Erde gefallen. Es gab kein Wort, was keine Wirkung hatte. Es gab kein Wort, was nicht wirklich Bedeutung hatte. Und ja, sicherlich sind wir da überhaupt nicht, wollen uns damit nicht vergleichen. Und trotzdem auch vielleicht mit ein Ansporn auch für junge Menschen, Leute, die noch nicht so lange glauben, einfach mutig zu sein und auf Gott zu hören und ruhig auch mal zu sagen: Ich habe zwar keine Ahnung, aber Gott, wenn du das sagst, ich gehe. Und dann als letztes noch den Hananias in Apostelgeschichte 9. Da war dieser Hananias und zu dem spricht Gott auch, oder der Herr in einer Vision, und sagt: Hananias. Und er sagte: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagt zu ihm: Steh auf und geh hin in die Gasse, die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Und der Hananias, dem rutscht das Herz in die Hose und er sagt: Herr, ich habe viel von diesem Mann gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem getan hat. Aber der Herr sagt zu ihm: Geh hin. Und dann lesen wir einfach nur: Und Hananias ging hin. Ein sehr menschliches, finde ich, sehr angenehmes Beispiel, vielleicht auch für mich tröstlich. Wenn Gott einen Auftrag hat oder ich irgendwo einen Weg sehe, ja, eben nicht mich zu verstecken, aber auch nicht so zu tun: ja, ich mache alles. Und treu doof, obwohl man eigentlich gar nicht will, obwohl man eigentlich innerlich total zerrissen ist, das auch ehrlich Gott zu sagen. Die Zweifel, die du hast, das, was dich abhält, das, was dich wurmt, wo du denkst, das geht nicht, das will ich nicht, das wird wehtun, ich habe keine Lust darauf, dass du da auch ehrlich bist vor Gott, der weiß es sowieso. Und er hat es Gott gesagt, er hat geantwortet, hat gesagt: Puh, der hat echt viel Böses gemacht, also zu dem soll ich gehen? Aber wenn du dann den Weg siehst und Gott sagt: Geh, dann mach es wie Hananias und geh. Auch wenn du Zweifel hast, die darfst du haben, die darfst du Gott auch sagen, und Gott wird helfen, auch in dieser Situation. Jetzt ging es heute in der Predigt um diese Frage: Wo bist du? So ein quasi, ja, Statusabfrage, vielleicht nochmal so ein bisschen eine Zäsur zu machen für dich, für mich. Wo bist du? Nicht in der Frage, wenn ich euch jetzt frage: Wo seid ihr? Haha, sehr witzig, ich sehe euch. Aber eben: Wo stehst du? Wo ist dein Herz? Mit was bist du beschäftigt? Was ist das, was dich aktuell bewegt. Gott sucht dich und fragt, wo du bist, obwohl er sowieso alles weiß und längst weiß, wo du dich versteckst oder auch nicht. Und demnach ist die Frage von Gott nicht, weil er wirklich wissen will, wo du bist, sondern weil er sich für dich interessiert und wieder möchte, dass du auch nach ihm fragst. Aber diese Frage, wo bist du, hat mich zumindest wirklich an diese Stelle eben sehr erinnert, wie ich ja schon erwähnt habe, dass in der ganzen Bibel so viel Vorbilder und versteckte Hinweise auf Jesus Christus sind. Und so ist dieses, wo bist du? Hier bin ich. Ich bin, der ich bin. Was mich wieder neu motiviert hat, auch in Bibelstellen, die man vordergründig vielleicht nicht so sehr direkt sieht, wo steht da jetzt was von Jesus Christus, da ein bisschen auch zu graben, zu forschen, zu untersuchen und auch ein bisschen Zusammenhänge zu entdecken. Denn letztendlich geht es von 1. Mose bis Offenbarung. Wenn man diese Frage jetzt ein bisschen indirekt stellt, wo bist du, dann kann man das letztendlich auch auf Offenbarung 5 beziehen, wo der Johannes weint und wo die Situation ist, wo eben nicht direkt gefragt wird, wo bist du, aber wo eben jemand gesucht wird, der dieses Buch, diese Buchrolle öffnen kann und keiner wird gefunden. Auch so ein bisschen so eine indirekte Frage, wo bist du? Und es gibt eben diesen einen, dieses Lamm, wie geschlachtet, was dann diese Buchrolle nimmt und sie öffnen kann. Das hat mich neu fasziniert, wie Gott so in seinem Wort wirklich diese Zusammenhänge und diese Bilder immer wieder verbindet und ja, vielleicht für dich und mich auch wieder neue Motivation danach zu graben. Aber dann diese Beispiele von Abraham, von Jakob, von Josef, von Samuel und von Hananias, auch um darüber nachzudenken. Wenn du einen Auftrag hast und Gott mit dir geredet hat und du gehst, siehst du dann auch noch andere Menschen oder hast du nur noch deinen Plan? Machst du den Weg, aber auf deine Art, mit Täuschen, Tricksen, hier ein bisschen, da ein bisschen, auf allen Ebenen, ein bisschen zu Hause und mischst das alles durch? Oder gehst du den Auftrag, den Gott dir gibt? Und gehst du auch wie der Josef, wenn du weißt, es wird echt unangenehm? Und die Motivation, wie beim Samuel, mutig zu sein, auch wenn du wirklich dich nicht so auskennst, wenn du gar nicht weißt, was passiert, aber einfach Gott zu vertrauen. Und so wie der Hananias, sei ehrlich vor Gott. Spiel nicht irgendwas vor und denk, du bist, ja, Gott sagt ja, also mache ich. Nein, so wie du wirklich denkst. Gott kennt deine Gedanken, du musst ihm nichts vormachen. So wollte ich heute mit dieser Frage ja euch und mich neu hinterfragen und vielleicht denkt ihr auch die nächste Zeit ein bisschen drüber nach oder heute noch oder wann auch immer, vielleicht begegnet euch das wieder, dass Gott einfach nochmal dich persönlich fragt, wo bist du und wie sieht deine Antwort aus? Amen.